Auch wenn draußen vielleicht zuweilen nicht mehr so das Hochsommergefühl aufkommt, wir zelebrieren den Sommer hier trotzdem. Es ist ja auch noch Sommer. Wir zelebrieren hier auf Radio 3 den Sommer der Freundlichkeit. Hier im Radio und an diesem und am nächsten Sonntag auch live beim Parkfest gemeinsam mit Radio 1 im Gleisdreieckpark. Jetzt kommen wir zurück zum Radio, Radio 3. Da sprechen wir hier mit den verschiedensten Menschen verschiedenster Professionen über Freundlichkeit und all die Aspekte von Design, kulturellen Unterschieden, philosophischen und psychologischen Betrachtungen, sprachlichen Eigenheiten der Freundlichkeit und. Es ist so ein schönes, großes Thema. Und da darf natürlich die Kunst nicht fehlen. Über Kunst und Freundlichkeit habe ich vor der Sendung mit der Berliner Malerin Miriam Flaming gesprochen. Frau Flaming, Sie sind ja gebürtige Düsseldorferin und den Menschen am und um den Rhein herum sagt man ja eine gewisse rheinische Frohnatur nach. Ein Klischee, das ja auch ein bisschen stimmt. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, definitiv. Man kann da schon unterscheiden. Jetzt Berlin oder in Leipzig, wo ich studiert habe, oder Düsseldorf. Eine Frohnatur sicherlich, aber ich habe die Berliner Schnoddrigkeit auch lieben gelernt. Ich bin ja jetzt seit 25 Jahren hier. Und die haben nie so viel Zeit zu quatschen wie zum Beispiel die Leipziger. Die haben ja immer Zeit für ein Pläuschen. Also man kann da schon Unterschiede festmachen. Aber ich liebe die direkte Art der Berliner.
Empfinden Sie die dann auch trotzdem als unfreundlich oder nicht?
Man muss ein bisschen reinwachsen. Am Anfang denkt man, wieso schreit mich hier jeder an? Und das wird dann besser im Laufe der Jahre.
Ja. Wie wichtig ist Ihnen denn eigentlich Freundlichkeit im Alltag?
Oh, total wichtig. Also Freundlichkeit vor allem mit sich selber, aber auch mit der Welt. Ich meine, das setzt sich ja erst in die Position, kreativ zu sein. Also natürlich kannst du auch aus einer Wut heraus arbeiten und Aggressionen, alle Gefühle sind willkommen. Aber ich sag mal, so ein Grundtenor an Freundlichkeit ist schon eine gute Basis.
Können Sie mal ein Beispiel geben für freundlich mit sich selbst sein?
Nachsichtig und mitfühlend, glaube ich, ist ein ganz guter Ansatz. Ne? In dem Moment, wo ich male, setze ich mich ja sowieso mit mir selber, meinen Emotionen oder Intuitionen auseinander und bin da relativ nah dran. Und den kreativen Flow, den kann ich am besten dann erzeugen, wenn ich mir Raum gebe und nicht so sehr pushe. Also nicht so sehr diesen Willen, ich muss es jetzt fertig kriegen oder das und das Bild malen, sondern auch da, Freundlichkeit lebt von Kommunikation, auch mit dem Bild. Also was will das Bild, was will ich und wie kommen wir da gemeinsam hin?
Das Bild will manchmal was anderes als Sie?
Ja, sicherlich. Sonst würde ich gar nicht mehr malen. Das wäre ja sonst langweilig. Also du hast immer wieder herausfordernde Momente, dass irgendwas passiert, du hast irgendwas gemacht und denkst, Moment, also das wollte ich jetzt gar nicht. Das ist dann immer das Mysterium, ne, des kreativen Schaffens. Ich meine, Polke hat ja schon gesagt, höhere Geister befallen mir unten links blau.
Okay.
Also da hast du schon manchmal den Moment, du führst nicht deine eigene Hand. Aber genau das ist das Magische auch daran.
Da kommen wir gleich zu Ihrer Kunst, aber vielleicht noch mal ganz kurz allgemeiner. Gibt es für Sie eigentlich sowas wie freundliche Kunst oder unfreundliche Kunst?
Also Freundlichkeit ist jetzt nicht die erste Kategorie, mit der wir Kunst irgendwo klassifizieren, weil Kunst lebt natürlich immer auch von dem Widerspruch, von der Tiefe. Und auch wenn das vielleicht nicht ganz gerecht ist, aber Freundlichkeit als solches bleibt dann auch sehr simpel in einer gewissen Weise. Und dennoch gibt es Arbeiten, schauen wir uns Hundertwasser etc. an, die mit einer Farbenvielfalt und einer vereinfachten Form arbeiten, die eine Wirkung haben auf uns als Menschen, also durch die Sinnesorgane einfach. Und da müsste man dann tatsächlich über die Formen und die Farben im Genaueren reden. Denn da gibt es ja nicht umsonst Farbkreislehren, Farbtherapien. Ja, da gibt es natürlich viel, was schon erforscht wurde, wie Menschen auch psychologisch, aber auch physisch mit Farben, wie sie das verarbeiten.
Das ist ein total spannendes Feld. Da geht nämlich meine nächste Frage hin. Ich war mal vor vielen, 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 vielen Jahren in Moskau im Kaufhaus Gumm und im Stoffgeschäft. Und ich war total baff, weil es gab da keine leuchtende Farbe zu kaufen. Also der Stoff war, es war alles so ein bisschen ocker, grau, braun. Mhm. Und ich hatte damals nur so gedacht, boah, das ist ja total freudlos. Weiß aber nicht, ist das nur einfach meine Empfindung oder ist das so ein subjektives Empfinden oder gibt es da auch so bei der Farbtheorie Gesetzmäßigkeiten?
Ja, Wir sprechen ja beim Farbkreis von den drei Grundfarben, Blau, Gelb, Rot. Daraus kannst du alle Farben des Universums mischen. Und die Zwischentöne, da sind wir bei 6. Und natürlich, es unterscheiden sich verschiedene Farbkreise. Kandinsky hat da ja auch mitgearbeitet. Viele Künstler haben eigene Farbkreise entwickelt. Aber was ich zum Beispiel sehr spannend finde, ist bei C.G. Jung diese Zuordnung der Farben zu psychologischen Grundeinstimmungen und auch zur Symbolik. Und da hast du zum Beispiel Blau als Kreis. Das kennen wir von der KI, da spricht mir dieser rote Ball, ja, die Erde mit dir. Das steht natürlich für den unendlichen Horizont, das steht für die Weite. Blau gemeinhin beruhigt den Geist, bringt Klarheit. Sonne, das sehen wir am Himmel, ist immer Energie, ist immer Leben. Und bei C.G. Jung wäre es da der Stern. Rot ist eine tricky Farbe, weil sie hat immer einen Schatten. Rot ist auf der einen Seite Leidenschaft, geht nach vorne, ist aktiv. Der Schatten wäre die Aggression, die Zerstörung. Und grün harmonisiert. Das sehen wir auch ganz klar, wenn wir in den Wald gehen. Ne?
So, aber um nochmal auf mein subjektives Empfinden kurz zu kommen. Ja. An und für sich finde ich ja braun, ocker und grau auch schöne Farben. Sie sind ja nicht per se unfreundliche Farben oder Farben, die eine gedämpfte Stimmung immer erzeugen. Ist das dann also auch im Zusammenspiel, dass man eine Freundlichkeit hervorrufen kann?
Ja, Farben reagieren miteinander. Du hast ja, wenn du also diese geerdeten, abgeschwächten Töne miteinander kombinierst, dann zieht das natürlich nach unten, ockergrau, steingrau, dann wird es immer trauriger. Genauso kannst du es aber auch nach oben. Komplementär blau-orange würde bedeuten, du aktivierst beide Farben richtig nach oben. Und da kannst du natürlich alle möglichen Gefühle beim Betrachter erzeugen.
Machen Sie das bewusst, wenn Sie malen? Weil Sie gerade auch meinten, dass die Bilder manchmal mit Ihnen in den Dialog gehen.
Ich würde schon sagen, dass ich relativ bewusst mit Farbe umgehe, weil ich auch meine eigene Farbe herstelle aus dem puren Pigment. Und das bedeutet, ich muss kontinuierlich immer wieder neu anmischen. Das ist so eine Alchemieküche, die ich dadurch habe, weil die schnell trocknen. Das ist die Altempera, das älteste Malmittel, was wir kennen. Lange vor der Ölmalerei haben wir alle damit gearbeitet. Und das Faszinierende ist, du bewegst dich da natürlich gerade in diesen Zwischentönen, wo jetzt hier der Raum und die Zeit gar nicht für gegeben ist. Aber das sind ganz wichtige Töne. Die sind genauso relevant wie die Haupttöne, sage ich mal, Signalfarben, Gelb, Rot, Blau. Und das ist auch das, was du gesagt hast vorhin mit diesen Ocker, Beige. Ja, wenn wir uns in diesen Simultankontrasten bewegen, dann verstärken wir die Wirkung der Gesamtaussage. Und andererseits ist Malen auch immer intuitiv, ein persönlicher Prozess. Es kann also sein, dass eine Farbe, die bei mir positiv wirkt, vielleicht bei dem anderen eher triggert, keine Ahnung. Aber es gibt grundsätzliche psychologische und auch physiologische Wirkungen.
Ein total spannendes Feld. Mich würde natürlich noch interessieren und wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer auch, warum Sie was malen. Also was ist der Moment, wo Sie sagen, das möchte ich malen. Ich habe so ein paar Sachen von Ihnen natürlich gesehen und da ist mir ein Bild aufgefallen, ist relativ neu. Das heißt Strand oder am Strand. Man sieht zwei Menschen, vielleicht Frauen mit Kleidern, es könnten auch Trachten sein. Das ist nicht so ganz, mir war es nicht so ganz klar. Also jetzt nicht unbedingt das Bild, was man ja vielleicht ganz gemeinhin konventionell mit Strand in Verbindung bringen würde. Erzählen Sie da Geschichten in Ihren Bildern oder haben Sie das gesehen und wollen es nacherzählen?
Ja, ich erzähle definitiv Geschichten, die ich nicht zu Ende erzähle. Ich lade also den Betrachter, die Betrachterin ein, in eine erstmal vermeintliche, ungefährliche Situation einzutreten, die, und da spielen Farben natürlich eine Rolle, die aber dann inhaltlich eventuell auf Sachen verweisen, auf Allgemeinplätze, Allegorien, Märchen, Zitate, so eine Art kollektives Unterbewusstsein, was einem das Gefühl gibt von Heimat. Da ich die Sachen aber nie zu Ende dekliniere, ist, und das ist eigentlich das, was für mich den Reiz des Malens auch ausmacht, bist du, sagen wir mal, mitten am Strand allein gelassen, ja, und denkst so, was mache ich hier? Woher kenne ich das Gefühl? Und am Ende geht es ja immer darum, die eigenen Sehgewohnheiten zu hinterfragen, unsere eigene Denkweise auch zu hinterfragen. Also ich denke, das ist das Hauptziel von Kunst einfach.
Kommen wir nochmal zur Freundlichkeit in der Kunstszene. Wie ist es eigentlich damit? Sind Künstlerinnen und Künstler untereinander freundlich mit Galeristen, Museen, Ausstellungsorten?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also das ist wie überall, da gibt es solche und solche. Natürlich ist man Konkurrent, weil es sind ja irgendwie doch alles Einzelpositionen, aber es gibt auch wunderbare Kollektive. Also ich habe vor 10 Jahren das Malerinnen-Netzwerk mitgegründet, wo es darum geht, natürlich die Frauen auch mehr in die Sichtbarkeit zu rücken, aber nicht aufgrund der Idee, jetzt braucht die Frau die Sonderstellung, ja, das führt uns auch nur ins Auswärts, sondern aufgrund von Qualität, gute Ausstellungen in guten Museen zu organisieren. Und ja, das sowas trägt Früchte und macht auch Spaß.
Vielen Dank, Miriam Flaming, für dieses freundliche Gespräch. Und jetzt kurz noch natürlich wo wir Ihre Kunst in der nächsten Zeit sehen.
Na, in Berlin gibt es ja demnächst die Art Week. Ja, die geht, glaube ich, am 10. los, am 14. auf der Positions, auf der Kunstmesse und im alten Kiosk Steglitz auch. Und aber auch auf der Webseite wird man alles finden, ja.
Und im Nikolaisaal auch noch
am
2. September. Also es gibt viele Möglichkeiten. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Ich danke Ihnen für die Einladung.